Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Es gibt für alles mögliche Spezialisten und die meisten davon sind da, aber ihr seid einfach entweder zu doof oder zu leise, um in der Gesellschaft irgendwie eine Rolle zu spielen, jedenfalls medial. Bis vor einem guten Jahr gab es in Deutschland mehr aktive Kanufahrer als Twitterer. Eure gesamtmediale Inszenierung ist ein totales Missverständnis. Ihr sollt eigentlich die digitale Gesellschaft prägen, aber ihr redet zu den immer gleichen 1500 Deppen, die genau die gleiche Meinung haben wie ihr. Und ihr erreicht null die Leute da draußen. Null.
Wir erreichen hoffentlich mehr nach der letzten MA, 92.000. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Daniel Fiene. Das hat wieder mal einen Grund. Ein Jahr ist es her, dass die letzte Republika der Kongress über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft in Berlin getagt hat. Die neueste Ausgabe ist gerade zu Ende gegangen, vom 13. bis zum 15. April. Daniel, sei mal ganz analog, sag was. Hallo zum Beispiel oder so.
Guten Abend, Jörg. Ja, ich bin tatsächlich hier. Ganz analog und wahrhaftig.
Und zwar?
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Hey,
now. Ich begrüße natürlich auch die 1484 Follower bei Twitter, die dem Medienmagazin seit 3 Jahren folgen. 16. April 2008 war die Geburtsstunde von Twitter im Medienmagazin. Daniel, du hast ein bisschen mehr eingesammelt inzwischen, ne?
Ich glaube, ich bin bei 3.300 irgendwie was.
Ja, na gut, okay. Aber es zählt ja letzten Endes, wie wir gehört haben, von Sascha Lobo eben, dem, wie nennt er sich eigentlich, Autor und Strategieberater, ne? Dass das gar nicht so wichtig ist, wie viel auf Twitter followen, weil...
Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist so das Gesicht des deutschen Internets, zumindest mit dem roten Irokesen. Jetzt kann man ihn ja ganz oft in Interviews sehen. Und da hat er ja auch deutlich Kritik geübt in dieser Woche auf der Republika.
Das ist interessant, weil es gab eine Veranstaltung bei der Republika in der Kalkscheune, wo gefragt wurde, wie sieht eigentlich das Internet aus? Und wenn so das Internet aussieht, okay, soll das sein? Wir hören ihn nochmal.
Stichwort digitale Gesellschaft. Ich bin nochmal einen Punkt zurück. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das gegründet hat, dieses Ding. Digitale Gesellschaft, eigentlich eine gute Idee. Heute auf Spiegel Online, völlig uneigennützig mal Werbung machen. Forderungen an die digitale Gesellschaft habe ich nicht alles durchgelesen, war von Stöcker, da lese ich immer nur die Überschriften. Aber die Forderungen waren richtig und ich möchte sie noch ergänzen dadurch, dass sowas wie digitale Gesellschaft kann eigentlich nur, man denkt so, ja, Internet, das müsste doch was mit Networking zu tun haben. Ich habe mit 5 Leuten gesprochen, die ich als, kleiner Wortwitz am Rande, zentrale Eckpfeiler der deutschen Internet-Community betrachten würde und keiner wusste vor dem Spiegel-Online-Artikel davon, dass da was passiert. Ich weiß nicht, in welchem Network das entstanden ist. Ich kenne es nicht. Und sonst kenne ich doch alles. Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Wir stellen jetzt die Weltöffentlichkeit her, Daniel, denn die digitale Gesellschaft, das war, wenn man so will, eigentlich die Schlagzeile, die die Republika 2011 produziert hat in eigener Sache, weil sie sich in dieser Zeit vom 13. bis 15. April in Berlin gegründet hat. Wer genau ist die digitale Gesellschaft, wenn nicht wir, sondern in dem Fall, warum muss man die sich noch gründen lassen?
Das ist ein Internet-Lobby-Verein, der jetzt sozusagen da ist, die Interessen der Netzgemeinde auch auf oberster Ebene bekannt zu machen, zum Beispiel bei der Bundesregierung. Und die digitale Gesellschaft, also dieser Verein, ist jetzt gegründet worden und zwar auch von den Republika-Mitveranstaltern, also Markus Beckedahl zum Beispiel, den viele ja auch von Netzpolitik.org kennen. Und ich habe ihn gefragt, welche Probleme denn dieser neue Lobby-Verein lösen soll.
Themen sind ein anderes Urheberrecht, wo die Nutzerrechte wieder in den Vordergrund gestellt werden. Heutzutage kann man ja kaum noch im Internet publizieren, ohne eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. Das ist der falsche Weg. Ein anderes Thema ist natürlich gegen die zunehmende Überwachung durch Vorratsdatenspeicherung und Co. vorzugehen. Wir wollen auch im digitalen Leben genauso anonym kommunizieren, lieben und uns bewegen, wie im analogen Raum es auch möglich ist aufgrund unserer Rechte. Ein anderes Thema ist natürlich die maschinenlesbare Regierung. Wir wollen, dass öffentliche Daten auch wirklich öffentlich werden.
Im Internet, den schreibt man ja moderne, durch die ganzen Schwarmmöglichkeiten, ganz andere Kräfte zu, auch die Öffentlichkeit mit zu beeinflussen. Ist es nicht komisch, dass man jetzt sowas Altes wie Lobbyarbeit wieder anwenden muss?
Ja, anscheinend muss man es anwenden, ne? Weil wenn man hier zu einer Anhörung der Bundesregierung zu einem netzpolitikrelevanten Thema geht, sitzen da 90 bis 100 Lobbyisten von Industrieseite und eine Handvoll Menschen von Nutzerseite, die in ihrer Freizeit dort versuchen, ein kleines Gegengewicht zu machen. Solange diese Industrielobbys so stark sind und es keine richtige Gegenmacht gibt, solange wird Netzpolitik in Deutschland eher als mehr Industrieförderung gesehen und nicht als mehr Demokratieförderung.
Die anderen Lobbyvertreter, die haben vor allem eins im Rücken, viel Geld. Das nehme ich mal an, ist jetzt bei der digitalen Gesellschaft zunächst nicht so. Wie wollt ihr trotzdem erfolgreich sein?
Also erstmal haben wir bestehende Netzwerke über Twitter, über Blogs. Wir haben einen der wichtigsten Knotenpunkte in diesem Bereich mit netzpolitik.org. Also das ist erstmal unsere Ausgangsbasis. Wir haben sehr viele Menschen, die mitmachen wollen. Wir sind kreativ. Wir haben die besseren Argumente. Zumindest sind wir davon überzeugt. Und auf Basis unserer Erfahrung glauben wir schon, dass wir mit ein bisschen mehr Ressourcen auch viel mehr bewegen können, als wir bisher schon bewegen können. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dieser ganzen schönen Schwarmintelligenz, auch dass die Wikipedia zum Beispiel nicht überleben könnte, wenn nicht ein paar Menschen mehr Verantwortung dort übernehmen und das Ganze koordinieren. Und daran mangelt es trotz der Erfolge zum Beispiel, dass man Netzsperren auf nationaler Ebene verhindert hat, daran, dass wir noch viel effektiver mit dieser Schwarmintelligenz, wenn man es so nennen möchte, im politischen Bereich umgehen könnten, wenn es da ein paar Menschen gibt, die einfach mehr Zeit dafür haben, Aufgaben, Koordinierungsaufgaben zu übernehmen, auf die sonst keiner Lust hat, weil die keinen Spaß machen.
Ich glaube, ihr müsst auch Überzeugungsarbeit nach innen machen, also ins Internet rein. Vielleicht gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, ja, womit legitimiert sich jetzt diese neue Vereinigung zu sagen, wie die digitale Gesellschaft aussehen soll?
Naja, vor 30, 40 Jahren hat sich die Umweltbewegung gegründet mit einer Vielzahl an Organisationsformen, Organisationen vom NABU über BUND, Greenpeace bis WWF und was weiß ich so. Die haben auch alle gesagt, wir setzen uns für Umweltschutz ein, das betrifft jeden so. Und das ist halt Zivilgesellschaft in einer Demokratie. Man kann was machen, das ist ein Angebot. Andere können das unterstützen, müssen das nicht. Sie können aber auch ihren eigenen Verein aufmachen und ihre eigenen Interessen vertreten. Das ist das Schöne und wir hoffen ja, dass wir vielleicht auch viel mehr Menschen motivieren können, sich zu engagieren. Wenn nicht bei uns, dann wenigstens woanders. So, ne? Also das Problem ist ja eher, dass sehr viele Menschen die ganze Zeit immer nur schimpfen, was alles schief läuft, aber zu wenige Menschen machen tatsächlich was.
Wie unabhängig seid ihr? Ich meine, du bist ja auch zum Beispiel parteipolitisch aktiv.
Ja, ich habe vor 7 Jahren aufgehört, als Parteifunktionär aktiv zu sein. Ich bin immer noch Mitglied. Ich überlege die ganze Zeit, ob es überhaupt irgendwas bringt, auszutreten. Dann wird mir immer noch gesagt, dass ich mal vor 7 Jahren bei der Grünen Jugend aktiv war als Jugendfunktionär. Wir haben allein bei den Gründungsmitgliedern, glaube ich, 3 verschiedene Parteien vertreten. Wir wollen komplett parteiunabhängig sein.
Soweit also Markus Beckedahl, der die digitale Gesellschaft als neue Lobbygruppe auch jetzt im Rahmen der Republika vorgestellt hat.
Und als hätte es der Aufforderung durch Markus Beckedahl bedurft, hat zum Beispiel auch die ARD im Verbund mit dem Deutschen Börsenverein des Deutschen Buchhandels, des Bundesverbandes Musikindustrie, der GEMA, der Produzentenallianz, des VPRT, also des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien und des ZDF eine sogenannte Deutsche Content-Allianz gegründet, eine Interessengemeinschaft der Medien in der digitalen Welt. Allerdings, so wie ich das mitbekommen habe, sind die Forderungen oder konkreten Ziele etwas schwammiger als bei der digitalen Gesellschaften.
Ja, das sind also viele, also wenn man sich das mal durchliest, es gibt eine gemeinsame Erklärung der Deutschen Content Allianz, das ist sehr interessant. Da werden 4 Überpunkte aufgezählt und man kann eigentlich sagen, hier geht es eigentlich um den Kampf gegen die Piraterie und die in Anführungszeichen Gratiskultur im Internet.
Und sie fordern die Politik dazu auf, zu sorgen dafür, dass herausragende kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung medialer Inhalte in Politik und Gesetzgebung den ihnen zustehenden Niederschlag findet. Das klingt erstmal schön, aber wie soll das jetzt konkret aussehen? Was ist der entsprechende ihnen zustehende Niederschlag? Zum Beispiel wäre so eine Frage, die ich hätte. Die Hersteller und Anbieter medialer Inhalte sollen angemessen wirtschaftlich und regulatorisch in bestimmte Rahmenbedingungen eingepasst werden. Auch im Internet zum Schutz der Kultur- und Kreativwirtschaft soll ein effektiver und in der Praxis umsetzbarer Schutz von Inhalten gewährleistet werden. Das ist also dieser Piratenaspekt. Und dann sollte man noch den Rahmen so gestalten, den gesetzlichen, dass Angebots- und Anbietervielfalt ermöglicht wird und ein diskriminierungsfreier Zugang sowie eine Auffindbarkeit der Angebote beim Nutzer gewährleistet wird. Das ist so sehr allgemeiner Text. Jetzt kommt es darauf an, was in den nächsten Wochen und Monaten da konkret hineingegossen wird.
Es gibt vielleicht so einzelne Individualforderungen, die schon einzelne Partner formuliert haben. Zum Beispiel, wenn jemand im Netz wiederholt gegen das Urheberrecht verstößt, fordern einige der Teilnehmer der Content Allianz, dass das sogenannte Three- oder Two-Strikes-Szenario umgesetzt wird. Das gibt es schon in anderen Ländern. Das heißt, wer also beim illegalen Download oder sonstigen Urheberrechtsverstößen mehrmals erwischt wird, zweimal oder dreimal, der wird dann aus dem Netz gesperrt.
Und wir haben mal den Medienkritiker Thomas Knüber gefragt, was er denn von dieser deutschen Content-Allianz hält.
Dieter Gorni versucht, diese Content-Allianz ja schon länger zusammenzubekommen. Letztendlich ist dies ein Zusammenschluss der klassischen Medien, die gerade merken, dass sie die digitale Zeit verpennt haben. Und deshalb vor allem eines tun, nämlich beim Staat um Staatshilfe betteln. Das nennen sie dann Leistungsschutzrecht. Und weil nun einmal das politische System so funktioniert, dass man eine Lobbyorganisation braucht, um seine Vorstellungen ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen, haben sie eine solche Lobbyorganisation gegründet. Und das bedeutet natürlich faktisch, man sollte denen nichts glauben. Das Traurige an der Sache ist, dass in dieser Lobbyorganisation auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten drin sind. Und denen sollte man ja eigentlich eine gewisse Neutralität zutrauen. Die haben sie nun aber definitiv verloren.
Thomas Knüver per Voice over IP für das Radio 1 Medienmagazin. Das Radio 1 Medienmagazin mit einem Special von der Republika, dem Kongress über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft und die Zeit, als man sich über den Dresscode aufgeregt hat, also das sehr studentische Milieu, die obligatorische Laptop-Tasche so quer links, rechts über die Schulter gespannt, die ist vorbei. Jetzt konzentriert man sich auch in der Berichterstattung mehr auf die Inhalte.
Ja.
Daniel, obwohl du natürlich aus dem Rahmen gefallen bist, wieder mit Mütze und kariertem Hemd, also du warst leuchtend voraus. Aber diese Unterföhring-Typen bei den Münchner Medientagen, die sehen natürlich auch alle gleich aus. Das Verbindende ist vielleicht das Smartphone, dass alle Medienfuzzis immer so bei sich tragen und...
Ganz versprochen, wir sprechen jetzt nicht über die WLAN, also die Internetsituation, über den Handyempfang und über die Fülle der Räume. Das machen wir jetzt einfach an dieser Stelle nicht. Wollen wir mal lieber den Inhalt destillieren und was es so Neues gibt. Das ist ja immer so die Frage, was gibt's Neues im Internet?
Oh ja,
und
da habe ich auch lang gesucht.
Wie liest du eigentlich Blogs? Also wie stellst
von
du sicher, dass du,
nicht, unten.
Dass du nichts verpasst? Weil es gibt ja so viele.
Ich habe Lesezeichen. Und die werde ich so nacheinander mal anklicken. Dann gibt's noch den Aggregator Turi, aber da sind nicht so die Blogs im Vordergrund, das ist mehr so allgemein. Eigentlich hast du recht, seitdem River weg ist, ist es ziemlich schlimm, ja.
River war wirklich ein sehr beliebtes Aggregationstool. Das war so eine Art Blogger-Startseite. Und dieser Dienst ist ja im Februar eingestellt worden. Und jetzt gibt's einen Nachfolgedienst und der heißt NewsHype. Und da gibt es jetzt gerade einen Beta-Test und der machte die Runde auf der Republika. Und ich habe die Macher von NewsHype getroffen, nachdem ich mir das mal angeschaut habe. Und ich muss sagen, NewsHype macht wirklich einen sehr guten ersten Eindruck, wenn man wirklich nichts verpassen möchte, was so in der Blogosphäre gerade passiert. Und die News-Hype-Macher heißen Janis Kuchatz und Pell Dalapi. Und Janis hat uns zunächst kurz erklärt, wie sie jetzt zu diesem neuen Projekt gekommen sind.
Wir haben eines Nachts uns auf Twitter unterhalten und irgendwie gesagt, ja, das fehlt und man bräuchte eigentlich wieder einen Blog-Aggregator, der so Debatten abbildet. Und dann meinte Pell, was müsste der denn als Basis schon mal können? Und fing dann während unserem Gespräch schon an zu programmieren.
Und was kann NewsHype jetzt? Oder was ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, wenn man jetzt River gewohnt ist?
Der Unterschied ist, dass wir einfach sofort mehrere Kategorien haben. Bei River waren vor allem die bekannten Blogs online, weil das eben die meist verlinkten waren. Bei uns sind aber Modeblogs und Sportblogs, die haben auch jeden Tag ihr Top-Thema.
Was ist jetzt für euch die Herausforderung, den Dienst an den Start zu bringen?
Die Herausforderung ist im Moment vor allem serverseitig, denn wir haben nicht mit so einem enormen NewsHype um NewsHype gleich zu Beginn gerechnet. Wir suchen Sponsoren, die uns Server stellen und wir warten auch noch darauf, dass ein paar Features fertig werden, bis wir dann öffentlich werden. Im Moment sind wir ja noch in einer geschlossenen Beta.
Was ist denn dann so eure Vision von NewsHype? Also wo möchtet ihr vielleicht hin? Weil es gibt ja vielleicht auch so Punkte, wo ihr sagt, ja, das hat uns bei River gut gefallen, das möchten wir vertiefen. Oder das hat uns bei River eher nicht so gefallen, weil eigentlich die Art, wie wir mit Nachrichten umgehen, das ist eigentlich eine andere.
Das Hauptziel wäre natürlich einfach, im Mittelpunkt der Blogosphäre zu sein. River hat das zum Teil geschafft, aber River hat eben nur eine Blogosphäre abgebildet. In Deutschland entstehen, wenn es ein Bloggerdorf gäbe, dann gäbe es viele kleine Bloggerdörfchen. Und wir wollen eben alle Bloggerdörfchen abbilden und nicht nur das eine, was Medien betrifft und Politik und Technik.
Also unser Ziel ist es so ein bisschen, die Startseite der deutschen Blogosphäre zu werden, auch zu sagen, wie kann ich mir einen schnellen Überblick verschaffen, was in Blogs gerade passiert in der deutschen Blogosphäre. Dann kann ich auf NewsHype gehen und sehe, was ist in den einzelnen Kategorien, was wird gerade am meisten diskutiert, ohne dass ich mich durch Tausende von Blogposts oder RSS-Feeds suchen muss, um das Wichtige zu finden.
Ihr müsst natürlich auch auf Blogs Entdeckungsjagd gehen, zu gucken, jetzt, was gibt's für Seiten, wir wollen ja keine Blogs verpassen, nehme ich mal an und so. Gibt's da eine gewisse Erkenntnis, die ihr jetzt beim Erstellen eures Verzeichnisses dazugekommen ist, dass ihr überrascht wart, dass es dann in dem Bereich oder in dem Bereich, dass ihr da was Interessantes entdeckt habt? So?
Interessant war, dass es mehr Modeblogs gibt als Politikblogs.
Ist das für euch jetzt quasi so eine Art Hobbyprojekt oder ist das auch eine Sache, wo ihr sagt, oh, da möchten wir auch gerne mal ein großes Business draus machen?
Es ist eigentlich schon als Hobbyprojekt gestartet. Das war so ein Nebenprojekt, wo wir gesagt haben, das fehlt. Und jetzt haben wir eine enorme Rückmeldung bekommen, eben mit diesen ganzen Nachrichtenmeldungen, die uns schon von Anfang an aufgegriffen haben. Da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber eigentlich war es als Hobbyprojekt geplant.
Also Janis Kochatz und Pell Dalipi haben jetzt newshype.de in der Entwicklung und das ist wirklich sehr vielversprechend, was ich da schon sehen konnte. Und beim Thema News bleiben wir mal kurz. Das spielte nämlich auch in eine andere Sparte der Republika rein, in die Games-Sparte. Da gab es in diesem Jahr einen Schwerpunkt. Da hießen Veranstaltungen zum Beispiel Spiel des Lebens, Serious Gaming oder Können wir Nachrichten spielen? Ja, und jetzt letzterer Titel gehört zu einem Vortrag des Journalisten Markus Bösch und ihn habe ich gefragt, warum wir überhaupt News Games brauchen.
Das Ziel ist es, die Nachrichten tiefer und besser erfahrbar zu machen. Ein großer Vorteil von Spielen ist zum Beispiel, dass sie Erfahrungen generieren können. Mein persönliches Beispiel ist, wo Spiele unglaublich gute Erfahrungen bringen können, ist Medal of Honor. Ich habe das gespielt und bin mit einem Soldaten in der Normandie gelandet, habe mich da durchgekämpft und war in einem Bunker. Und in dem Bunker bin ich auch gestorben mehrfach, macht aber nichts, hatte ja viele Leben, war ja ein Spiel. Ich habe 3 Wochen später auf Phoenix eine Dokumentation gesehen, wo 2 Veteranen, die am D-Day dabei waren, sich am Strand getroffen haben, über die Ereignisse geredet haben und danach in den Bunker gegangen sind. Und ich kannte den Bunker, weil ich da selber schon mal drin war. Und das war eine sehr intensive Erfahrung, die das Ganze aufgewertet hat.
Wo finden denn News Games jetzt schon statt? Oder ich sag mal, wo fängt das News Game an? Also ist es schon, wenn ich einmal eine AB-Wahl irgendwie bei einem Quiz habe oder so ein News-Quiz, ist das schon News Game? Oder muss das so ein 3D-Action-Shooter nur auf super tollen Grafikkarten sein?
Prinzipiell kann man natürlich ein Spiel erstmal definieren und dann kann man eigentlich auch nochmal mit Tom Sawyer anfangen und sagen, wenn er den Zaun weiß anstreichen muss, ist das Arbeit. Wenn er das freiwillig macht und diesen Eindruck erweckt er bei seinen Freunden, die sagen, nee, geht ihr mal angeln, mir macht das Spaß, dann verwandelt er das in ein Spiel und die Freunde haben ihm hinterher Geld dafür gezahlt, dass sie die Mauer weiß gestrichen haben. Da kann man sehr gut sehen, ich kann nicht unter Zwang spielen. Wenn ich spiele, ist da immer ein gewisser Freiheitsgedanke mit drin. Aber ansonsten kann sehr, sehr viel ein Spiel sein und ich würde das nicht so sklavisch sehen. Ich sehe das generell eher als Annäherung an die Thematik Journalismus im 21. Jahrhundert, der vor diversen Herausforderungen steht im Internet. Sei es ein Aufmerksamkeitssyndrom, die Leute sind bei eBay und YouPorn oder bei Facebook, aber sie sind nicht auf der Tagesschau-Seite und lesen die von A bis Z. Und um dem entgegenzuwirken, kann man darüber nachdenken, ob man Spielelemente mit da reinbringt. Ich sage nicht, dass das 1:1 sofort funktioniert und super ist, aber ich finde das interessant als Denkmodell zum Herumexperimentieren, denn das, was Journalismus jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts braucht, meiner Meinung nach, sind ganz viele Experimente, weil sehr viele klassische Berichterstattungsweisen im Netz einfach nicht mehr hinhauen. Wenn ich einen Text 1:1, wie er in der Zeitung steht, ins Netz setze, dann kann ich das machen. Am Bildschirm lesen macht irgendwie niemanden Spaß und ich könnte noch viel mehr, nämlich ein Erlebnis generieren, wo man interagiert.
Einen ähnlichen Ansatz wählt ja auch so ein bisschen der Datenjournalismus. Ist das auch ein Game-Ansatz in gewisser Weise? Also wenn ich selbst mal den Schieberegler bei einer Timeline hin und her schieben kann, wie spielt das zusammen?
Das ist eine Interaktion und das ist schon mal super. Aber die Interaktion ist nicht sonderlich umfangreich und das Erlebnis ist nicht wirklich sonderlich aufregend, denn ich mache das 3-mal und dann habe ich es verstanden. Meiner Ansicht nach setzt News Gaming genau da an, wo der jetzt gerade langsam in Fahrt kommende Datenjournalismus leider in vielen Punkten aufhört. Es ist eine relativ geringe Interaktion da, aber dann könnte noch mehr passieren.
Also es gibt mehr das Erlebnis, muss dann damit mit reinspielen vielleicht. Wenn ich mir jetzt einmal so überlege, dass ja so eine Spielentwicklung bestimmt ja auch ziemlich komplex ist. Also
so eine gewisse Nachrichtenphase. Fukushima, Japan wird uns jetzt länger begleiten. Aber ich sag mal, das Thema Ägypten war zwar einige Wochen präsent, ist jetzt aber schon weg. Aber jetzt hätte ich, glaube ich, als Spieleprogrammierer gerade erstmal was fertig bekommen. Ist es nicht ein bisschen schwierig, also eine komplexe Angelegenheit wie Spiele mit dem Thema Nachrichten zu kombinieren?
Da haben wir generell ein Echtzeitproblem. Denn das gleiche Problem hat die Tageszeitung, die, wenn sie rauskommt, Nachrichten beinhaltet, die mindestens 9 Stunden alt sind. Und wenn wir einen Fernsehbeitrag produzieren, dann dauert das unfassbar lang, bis man das Material gesichtet hat, man das Skript geschrieben hat und dann sitzt man mit dem Cutter noch ewige Zeit da, während das Nachrichtengeschäft sich weiterentwickelt. Deswegen diese Problematik ist jetzt nicht per se beim Spiel auf einmal brandneu, dass man die sonst nirgendwo hätte. Beim Spiel ist sie aber sicherlich auch da und da würde ich auch sagen, lieber Themen nehmen, die über das Tagesgeschäft hinausgehen, von denen man abschätzen kann, dass sie noch bleiben. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich würde unglaublich gern ein Serious Game machen über die Haftbedingungen von Bradley Manning, dem Menschen, der die WikiLeaks-Dateien, offensichtlich die WikiLeaks-Daten weitergegeben hat. Der wird aller Voraussicht nach noch sehr, sehr, sehr lange in Haft sitzen und das zu Bedingungen, die nicht gerade sehr menschlich sind. Darüber könnte man ein Spiel machen, dass man einfach diese Haftbedingungen in einem Spiel aufbereitet und Leuten klar macht, was das eigentlich heißt. Nackt zu schlafen, alle 5 Minuten geweckt zu werden und gefragt zu werden, bist du okay, bist du okay, bist du okay, morgens zum Appell anzutreten.
Ist News Gaming nicht irgendwann langweilig, weil eigentlich das Setting sich zwar immer ändert, aber die Prinzipien sind ja immer relativ ähnlich. Das sind ja nur vielleicht so 5, 6, 7 Sachen. Einmal so durchs Krisengebiet robben, einmal sich irgendwas anschauen.
Ist Schach langweilig? Ist es nicht. Also klar, letztlich sind Spielmechanismen runterbrechbar auf verschiedene Elemente. Absolut, nur ist gerade ein Element des Spiels ja, dass es jedes Mal anders ist. Sonst würden wir einmal Monopoly durchspielen und dann wäre es langweilig. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir spielen auch jedes Mal Mensch, ärgere dich nicht, obwohl die reinen Game-Mechanismen eher schlicht sind.
Markus Bösch im Gespräch mit Daniel Fiene während der Republika. Gleich mehr nach dem Verkehrsservice von Radio 1.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
und Daniel Fiene und
mein Name ist André Krüger und im Internet bin ich als Bosch unterwegs. Das ist schwierig. Vielleicht 5. Viele Leute sind bereits im Internet vertreten mit E-Mail-Adressen und in sozialen Netzwerken aktiv. Aber ich glaube, in vielen Bereichen der Gesellschaft spielt das Netz vielleicht noch gar nicht so eine große Rolle, wie es spielen könnte. Das ist einfach immer, wenn Internet im Prinzip in den Medien stattfindet, das immer irgendwie mit negativen Themen belegt ist, wie Internetverbrecher, Kinderpornografie, Zensurgeschichten. Das sind einfach so positive Aspekte des Netzes und auch die Chancen, die das Netz bietet, im Prinzip gar nicht ausreichend gewürdigt werden.
Ich bin Daniel Domscheit-Berg und bin einer der Macher von OpenLeaks. Realistisch betrachtet vielleicht bei 5. Also ich glaube, der Schuh drückt am allermeisten da, dass wir alle die Anforderungen an die digitale Gesellschaft und an die Regeln in dieser digitalen Gesellschaft noch nicht wirklich verstanden haben. Und das führt dann unter anderem dazu, dass wir heute versuchen, Dinge zu regulieren, die wir noch nicht wirklich verstehen. Zum Beispiel das Internet jetzt wieder über Glücksspielbeschränkungen. All das sind Ausdrücke einer Gesellschaft, die noch nicht verstehen, wie wichtig die Freiheit dieses Werkzeuges in der Zukunft sein wird für die digitale Gesellschaft.
Ich bin Malte Müller, ich bin 28 und ich bin Webdesigner. 5, weil es einfach viele Dinge gibt, die noch viel zu langsam laufen und das sind vor allem die gerade Günter Dück auch zusammengefasst hat in seinem Vortrag, nämlich, dass es viel zu wenig Bewusstsein für eine neue Form vom Umgang mit Informationen, Lernen, Politik, Teilnahme und auch so soziale Interaktion gibt.
Ich heiße Christian Stöcker und ich leite bei Spiegel Online ein Ressort namens Netzfeld. Wir sind wahnsinnig hinterher, was die unternehmerische Seite angeht. Es gibt kein einziges deutsches Unternehmen, das irgendwie in den Top 100 der meistbenutzten Webseiten dieses Planeten ist. Unsere Politik ist immer noch massiv damit beschäftigt, sich an das Internet zu gewöhnen, was eigentlich nach 20 Jahren WWW endlich mal abgeschlossen sein sollte. Und wir haben nach wie vor eine intensive gesellschaftliche Spaltung, was den Umgang mit dem Internet angeht, die nicht nur eine Altersspaltung ist, aber auch ganz massiv eben eine, die an Generationenlinie entlang verläuft.
Mein Name ist Janet Hofmann, ich arbeite am Wissenschaftszentrum Berlin. Ich war jetzt gerade 3 Jahre weg und ich bin absolut positiv überrascht, wie viel sich in Deutschland getan hat. Vor allen Dingen sozusagen die Szene, die entweder selber entwickelt oder stark nutzt, die Kreativen, die in der Politik sind und das entweder beobachten, kommentieren oder selber Regelungen vorschlagen. Ich finde, da hat sich in Deutschland ein dichtes Netzwerk an Akteuren rausgebildet, das auch richtig meinungsgenerierend inzwischen ist. Das sind ja nicht nur die Blogger, das sind ganz viele Leute ringsherum. Auf der Ebene, was sozusagen die Begleitung dieses Prozesses anbelangt, sind wir viel besser aufgestellt als die meisten anderen europäischen Länder.
Wir haben auf der Republika also Netzbeobachter und Netzaktivisten gefragt, wie weit wir auf dem Weg in die digitale Gesellschaft sind. Und die Zahlen, die Sie da gehört haben, das war auf einer Skala zwischen 1 bis 10. Und 10 ist dabei sehr weit fortgeschritten. Und das ist ganz interessant. Zum Schluss haben wir auch schon gehört, dass wir Deutschland weiter vorne liegen. Und im vergangenen Jahr habe ich die Frage auch schon gestellt. Und da haben die Zahlen eigentlich bei einem viel geringeren Wert gelegen. Also ich glaube, da sind durchaus Verbesserungen festzustellen.
Und dieser Titel hat auch was mit der Republika zu tun, auch wenn der Schöpfer DJ Earworm seinerzeit 2008 nicht daran gedacht hat. Und gleichzeitig ist ein Gruß an Philipp, dem originellsten Radio 1-Hörer, verbunden in Woltersdorf. Immer wenn er auf Toilette geht, geht Radio 1 an. Hoffen wir, dass er gerade auf Toilette muss.
I don't care what they say. Guess why? I like.
Gesamtkunstwerk aus 25 Titeln zusammengemixt, ein sogenanntes Mash-Up-Lied von DJ Earworm. Er hat Glück, dass er in den USA lebt, weil hier in Deutschland ist es sehr viel schwerer, so etwas zu produzieren und auch durchzusetzen. Das hängt mit dem deutschen Urheberrecht zusammen. Da sind wir schon beim Thema, Daniel.
Ja, ich habe auf der Republika gelernt, zum Beispiel, dass das Samplen, also für solche Mash-Ups, doch eigentlich kein böser Akt ist, wie das eigentlich vom Rechtsverständnis her ist, sondern dass das eine Wertschätzung an die Künstler ist. Und das sollte sich doch auch bald in den gesetzlichen Grundlagen niederspiegeln, fordern zumindest einige Republika-Teilnehmer.
Und dazu werden wir auch gleich Till Kreuzer hören. Er ist Rechtsanwalt und hat sich zur Aufgabe gemacht, auch das Juristendeutsch ein bisschen ins Normaldeutsche zu übersetzen. Aber zunächst gehen wir mal in die E-Book-Szene.
Genau, denn wir haben auch beim Thema Urheberrecht mit Google Books zu tun. Das ist ein Dienst, der in den vergangenen Jahren ja immer wieder auch im Fokus der Berichterstattung stand. Google Books möchte ja das in Büchern gespeicherte Wissen der Welt so archivieren, dass man sie wieder durchsuchen kann. Und es gab da in den USA Klagen, aber zunächst auch eine außergerichtliche Einigung, das sogenannte Google Book Settlement. Dieses wurde im März durch ein Gericht gekickt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter beim Thema Digitalisierung des Buchmarktes? Und wir haben diesen Streit auch auf der Republika erklärt bekommen von Jeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum Berlin. Und ich habe sie dann gefragt, ob dieses gerichtliche Aus des Google Book Settlements die Digitalisierung der Bücherwelt zurückgeworfen oder nach vorne gebracht hat.
Das hat es natürlich zurückgeworfen, weil wenn man es allein den Privaten überlassen hätte, die hätten jetzt die Ärmel hochgekrempelt, in die Hände geklatscht, hätten diese Books Rights Registry geschaffen und ihr Verwertungsmodell aufgesetzt. Jetzt ist es insofern zurückgeworfen, als sich alle Beteiligten neu sortieren müssen, um zu gucken, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Aber insgesamt hat dieser private Vorstoß das Problem Digitalisierung vergriffener Werke und Finden von Lösungen für verwaiste Werke eindeutig vorangetrieben.
Worum ging es denn wirklich bei Google Books? Von welchen Büchern sprechen wir da überhaupt?
Wir reden ganz überwiegend von Büchern, die vergriffen sind, die schon ganz viele Jahre wertlos sind und auf den Regalen von Bibliotheken verstauben, an die sich vermutlich die Mehrzahl der Menschen nicht mal erinnern kann. Um diese Werke geht es. Und es geht darum, diese wieder zugänglich zu machen, indem man sie digitalisiert.
Warum haben wir denn da so eine große Hysterie denn erlebt?
Wir haben deshalb eine Hysterie, weil das Urheberrecht, so wie es geschrieben ist, verlangt, dass man den Inhaber der Rechte für bestimmte Bücher fragt, bevor man digitalisiert. Und das Problem, das ist ja als solches, klingt das erstmal vernünftig. Das Problem ist aber, dass das sogenannte Klären solcher Rechte viel teurer ist als die Digitalisierung der jeweiligen Werke. Und diese Kosten sind im Einzelfall prohibitiv hoch. Man kann nicht Millionen vergriffener Bücher digitalisieren, wenn man alle einzelnen Rechteinhaber ausfindig machen und um Erlaubnis fragen muss. Das verteuert den Vorgang in einem Umfang, dass die Digitalisierung unterbleibt.
Sie haben gerade in Ihrem Vortrag auch beschrieben, dass jetzt so eine Art auch Wandel sich vollziehen muss. Wie genau muss jetzt dieser Prozess aussehen?
Was sich abzeichnet, wenn man jetzt Google Books als einen besonderen Fall einer allgemeinen Entwicklung betrachtet, dann kann man sehen, dass wir immer weniger Transfer von Eigentum sehen in den Informationsmärkten. Das heißt, ich kaufe nicht ein Buch und erwerbe Eigentum an dem Buch, sondern ich erwerbe Nutzungsrechte. Und das, wenn man so will, strukturiert den Markt für solche Informationsgüter völlig um, weil Bücher in dem Fall gar nicht mehr Güter im klassischen Sinne sind, sondern die werden zu Dienstleistungen. Ich kaufe sozusagen ein Service von einem Rechteinhaber, der es mir erlaubt zu lesen, vielleicht zu drucken, vielleicht zu teilen, vielleicht zu unterstreichen, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe eine dauerhafte Beziehung zwischen dem Verwerter und mir als Endnutzer.
Ist Google vielleicht zu früh mit Google Books gewesen?
In gewisser Hinsicht ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich ja sowohl die Autoren, die Verlegerverbände das schon seit Jahren angucken. In den USA hat es inzwischen 4 Vorstöße gegeben, eine Regelung vor allen Dingen für verwaiste Werke zu finden. Verwaist heißt, dass unklar ist, wer die Rechte hat oder der Rechteinhaber verschollen ist. Und alle sind abgeschmettert worden. Das Problem ist, dass diese Regelungen, die einer Digitalisierung im Weg stehen, so umstritten sind gesellschaftlich, dass der Gesetzgeber kaum in der Lage ist, hier eine konsensuale Lösung zu finden.
Jeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum Berlin über den Google Books Streit. Und wir haben also mitgenommen, dass der Büchermarkt vor einem digitalen Wandel steht. Und es könnte sein, dass wir dann also künftig Bücher nicht mehr besitzen, sondern wie eine Dienstleistung zur Verfügung gestellt bekommen.
Und das Urheberrecht ist auch an den Grenzen, deswegen DJ Ewom, da wo man tatsächlich mit vorhandenen Musiken oder auch mit Fotos, mit Texten, mit Bildern umgeht, als wäre es Material, so wie es auch Bertolt Brecht ja gemacht hat. Der hat ja auch alles Mögliche zusammengeklaut, auch denken wir nur an Goethe mit seinem Faust, das ist ja gar nicht seine eigene Idee, also diese Figur, das Werk dann schon. Und in der digitalen Welt kann man das ja sozusagen in jeder Wohnstube nachmachen, in einem Umfang, der millionenfach, milliardenfach ist und dann Interessen der Urheber berührt. Aber was sind Urheber? Und Till Kreuzer, der Rechtsanwalt, hat sich Gedanken gemacht, wie zum Beispiel 2035 ein Urheberrecht aussehen müsste. Er hat darüber gesprochen auf der Republika und ich habe ihn nochmal um eine ganz kurze Zusammenfassung gebeten, was denn eigentlich das Problem sei.
Die Problematik, die ich am geltenden System sehe, ist, dass das Urheberrecht heutzutage so eine Art, das ist der Kult des Originals, könnte man das bezeichnen. Ja, es besteht eine Vorstellung, dass der Urheber etwas ganz Eigenes schafft, was vorher noch nicht da war. Etwas Neues, etwas Originelles, etwas ganz Individuelles, was nur er hätte schaffen können. Und deshalb ist das, was er gemacht hat als Original-Urheber, steht ganz stark im Vordergrund dieses Rechtsschutzes. Das ist eine, würde ich sagen, eine Hypothese, die stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist von vielen Philosophen durch Schriften und so etwas hervorgebracht worden. Heutzutage sieht man aber, dass das, also hat man eigentlich immer schon gesehen, dass das so nicht ist. Newton hat gesagt, we all stand on the shoulders of giants, bedeutet also, niemand schafft kreativ aus dem luftleeren Raum. Kreative Schöpfungen und kulturelle Güter sind immer ein Ergebnis einer Umgebung, aus der heraus sie erschaffen. Deshalb ist dieser Kult des Originals, also das ist das Original, das ist das, was später war oder die Fälschung womöglich oder sowas, schwer nachzuvollziehen aus kulturpolitischer Sicht. Und rechtlich hat das eben erhebliche Auswirkungen insofern, als jemand, der etwas Neues schafft, indem er etwas Altes verwendet oder viele Einzelstücke aus Alten verwenden, sind nach heutiger Auffassung Urheberrechtsverletzer, es sei denn, sie fragen jeden Einzelnen, ob sie das dürfen. Das von Brecht war ein sehr gutes Beispiel. Brecht hat jede Menge zusammengesammelt und unter seinem Namen veröffentlicht, was auch tolle Sachen hervorgebracht hat. Die Erben von Brecht sind aber welche von den strengsten und aggressivsten Verfolgern von Urheberrechten, nämlich ihres Vorfahrens. Gilt übrigens auch für Karl Valentin, der gesagt hat, Ideen, Gedanken, Kultur muss frei sein. Und seine Erben klagen jeden, verklagen jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Also die postmortale Variante des Urheberrechts muss nicht immer dazu führen, dass das auch im Sinne des Schöpfers ist. Erlaubt sein.
Also Brecht wäre sozusagen die These, um ihn weiterzuentwickeln. Dagegen ist nicht zu sagen, aber was steht dem tatsächlich entgegen? Das uralte Urheberrecht, das geändert werden müsste?
Also in diesem Fall geht es tatsächlich um einen bestimmten Aspekt im Urheberrecht. Das hat ja sehr viele Facetten. Aber es geht eben darum, zum Beispiel zu sagen, dass das Urheberrecht hat den Grundansatz zu sagen, es ist halt ein geistiges Eigentumsrecht und das geistige Eigentum des Urhebers, des originären Rechteinhabers und der Verwerter oder so, die Inhaber der Nutzungsrechte, geht allem anderen vor. Das ist, glaube ich, der grundlegende Fehler im System, wenn man sagen würde, das ist ein Interesse, ja, dieses Schutzinteresse am geistigen Eigentum. Es gibt aber andere Interessen, wie zum Beispiel die Kunstfreiheit, ja, oder die Pressefreiheit oder die Meinungsfreiheit oder die Informationszugangsfreiheit und viele andere Dinge mehr, die haben gleiches Gewicht. Dann könnte man sehr viel eher sich dem Gedanken nähern, wenn das Urheberrecht dazu dient, eben kreative Schaffen zu fördern. Ja, gerade dieses Individualinteresse schützt im Prinzip nur denjenigen, der das Recht hat. Das Gemeinwohlinteresse dient allen.
weil ich dieses Interview gerne ästhetisch, inhaltlich, formal mit einem Mashup abschließen will. Wenn ich diesen Titel jetzt spiele, mache ich mich da im Sinne des deutschen Urheberrechts strafbar.
Grundsätzlich gilt, in Deutschland gilt deutsches Recht. Es ist immerhin erkennbar, was eine positive Entwicklung ist, dass die Rechteinhaber, was in Bezug auf diese Remix-Kultur eine nicht unerhebliche Toleranz entwickelt haben. Wahrscheinlich, weil man merkt, dass sowas nicht schädlich ist. Also weil jetzt dieser DJ, wie viele Titel zusammengemixt hat?
25.
Diese 25 Titel zusammengemischt hat. Jetzt kann man sich immer die Frage stellen, hat das eine wirtschaftliche Auswirkung auf die andere, auf die Originaltitel? Wird doch kein einziger Mensch einen Originaltitel, den er eigentlich kaufen wollte, weniger kaufen. Mhm. Nicht kaufen, weil er jetzt diesen Remix hat. Das sind zwei unterschiedliche Produkte. Die haben wirtschaftlich keine Konnexität. Mhm. Mit anderen Worten, es entsteht auch kein Konkurrenzverhältnis. Und das wird einer der Gründe sein, warum, obwohl sowas in weiten Teilen illegal ist, das akzeptiert wird. Rechte zu haben und Rechte geltend zu machen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, das ist nämlich das Problem an dieser Lage, ja, es passiert schon nichts, vielleicht. Ja, wenn es dann um wirtschaftliche Interessen geht, nehmen wir mal an, dieser DJ würde seinen Song 25 Millionen Mal verkauft kriegen auf CD, dann können Sie ganz, ganz sicher sein, dass ganz, ganz schnell sämtliche Rechteinhaber vor der Tür stehen und davon was erfahren wollen.
Nee, er verschenkt seinen Titel im Netz, da kann man auch unter DJ Earworm und alles downloaden. Mehrere Millionen Mal bisher das folgende Stück runtergeladen und Daniel?
11 Millionen Mal wurde es jetzt schon das von der diesjährigen Version sich angehört, beziehungsweise von 2010. Aber nicht, dass du jetzt in den Knast kommst, wenn du jetzt auch die neue Version spielst.
Nein, es entsteht ja kein wirtschaftlicher Schaden. Im Gegenteil, die Künstler profitieren ja von der kostenlosen Werbung. Fazit Republika, bevor wir es spielen. Und er hat uns auch noch einen Gruß aus Moskau geschickt. Wir hatten es angedeutet, er hat dort aufgelegt und für das Medienmagazin, also DJ Earworm, einen kleinen Gruß aufgesprochen, hören wir gleich, aber vielleicht ein Fazit.
Alles wird digitaler.
Und wenn man das noch hinkriegte, dass man in dieser digitalen Welt sich eine bessere Struktur noch zumindest im Kongress ausdenkt, damit man auch als ganz normaler User, Normalbürger nicht in den Wirren der Digitalität untergeht.
Ach, du meinst, weil die Räume so voll waren?
Zum Beispiel.
Vielleicht da noch eine kleine Info vorweg. Im nächsten Jahr wird die Republika nicht wie gewohnt in Berlin in der Friedrichstadtpalast, Kalkscheune und in Quatsch Comedy Club auf sein, sondern es wird eine neue Location geben, damit es auch dem Wachstum gerecht wird.
Und dann noch zwei Hinweise. Erstens, am 30. April 2012 wird der analoge Fernsehsatellit abgeschaltet und vergessen Sie nicht, die anderen zu erden. Und jetzt DJ Evo.
Hey, this is DJ Earworm, and you're listening to Radio 1 Media Magazine. You're about to hear my latest mashup called United State of Pop 2010, Don't Stop the Pop. I put this all together on Ableton Live, and it took me about a month to put it together, so I hope you all enjoy it. I know a place.
Happens all the time.
Dann zu DJ Earworm und den Mashups unter djearworm.com. Und damit herzlich willkommen im Podcast Bonus Track mit einem Fernsehhinweis für den 20. April 2011 im ZDF, ungefähr 23.20 Uhr nach dem Fußballspielen. Und anschließend ein längerer Ausschnitt aus dem Vortrag von Sascha Lobo während der Republika. Aber zunächst Krimi-Stimmung und Cross-Media.
Polizei! Sie sind festgenommen. Hände hinter den Kopf.
Spinnt ihr oder was?
Ich bin Jessica Richter. Ich spiele die Hauptrolle der Dina Fox in dem Fernsehfilm Wer rettet Dina Fox? Beim ZDF.
Frau Fox.
Können Sie mich hier raus?
Der Haftbefehl lautet auf Mord.
Hallo, ich bin Milena Bonse. Ich bin seit 2008 im ZDF, bin dort eine Schnittstellenredakteurin und zwar zur Hälfte beim kleinen Fernsehspiel, wo ich Nachwuchsfilme betreue und zur anderen Hälfte bei den neuen Medien, wo ich Projekte fürs Netz entwickle.
Nicht nur die neuen Pässe haben klitzekleine Chips mit Informationen, sondern auch Milchtüten. RFID heißt das Zeug.
Euer Supermarkt weiß durch die kleinen Sender stets, ob ihr nach der Pizza noch zur Schokolade geht und wie lang ihr dumm vorm Dosenmais steht.
Spionage perfekt getarnt. Ist Data Girl verloren? Muss sie ihr Privatleben an ein paar Milchtüten verkaufen? Nein. Denn es gibt noch einen Ausweg.
Ja, also es geht um Dina Fox, eine Datenschützerin, die sich mit Datenschutzthemen beschäftigt. Ihr Freund wird umgebracht und sie wird auf einmal Hauptverdächtige in diesem Fall. Und der TV-Film bricht an der Stelle ab, wo sie die Hauptverdächtige ist. Und im Netz hat man dann 3 Wochen lang Zeit herauszufinden, ob denn nun Dina Fox der Mörder war oder ob jemand anders der Mörder war.
Das heißt aber erstmal nichts. Wenn sie es nicht waren, dann kommen sie ja schnell wieder raus.
Ja, es ist ein interaktiver Krimi. Dina Fox wird beschuldigt, ihren Freund Vasco umgebracht zu haben. Sie kommt ins Gefängnis und muss sich den Indizien und Beweisen stellen, die vielleicht gefälscht sind, vielleicht auch stimmen, man weiß es nicht. Und der Zuschauer muss muss am Ende auf einer Spielebene wird er animiert, selber daran teilzuhaben bzw. mitzuhelfen, den Mörder zu finden.
Es wird so ein bisschen darum gehen, sich über verschiedene Webseiten zu navigieren, über Social-Media-Profile. Wir haben sehr viele Minuten Videocontent eingestellt und wir haben die Hoffnung, dass die Leute Spaß haben, herauszufinden, was denn da wirklich passiert ist. Und wir haben uns sehr schöne Rätsel ausgedacht, die zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Usern, zum Teil aber auch live passieren, an dem man hoffentlich Lust hat, dann an dem Fall weiter dran zu bleiben.
Trau niemandem, keinem.
Vasco ist tot, ja.
Mich hat das Zusammenspiel von Fernsehen und Internet gereizt. Das gab es ja noch nicht so oft oder gar nicht, meines Wissens. Ich fand das Buch wahnsinnig spannend. Ich fand die Rolle natürlich spannend. Und ja, die Interaktion Fernsehen, Internet, dass es diese drei Phasen gibt von die Pre-TV-Phase, wo das ganze Projekt vorbereitet wird, wo es diese Datenschutzseite gibt. Mich als Data Girl, dann den Film und dann einfach ein Online-Spiel. Also wann hat man schon mal, dass man eine Superheldin in Anführungsstrichen in einem Spiel ist?
Ich finde, man muss diese Experimente einfach wagen. Wir kriegen es nur raus, wenn wir es ausprobieren. Und wie viele Leute das am Schluss machen werden, werden wir nachher sehen. Wir haben bewusst, geben wir keine Zahlen dazu raus, weil wir das auch nicht wissen. Wir haben die Hoffnung, dass der Film so viel Spaß macht, dass man diesen Sprung macht. Wir verteilen aber auch jetzt bereits schon im Vorhinein an der Ausstrahlung, machen wir quasi schon die Netz-Community auf das Thema aufmerksam. Das heißt, auch da wird bereits ein online-affines Publikum interessiert und informiert, die dann hoffentlich dann auch Lust haben, sich daran zu beteiligen. Aber das ist genau die Aufgabestellung und quasi die Achillesferse des gesamten Projektes.
Können Sie mich hier raus?
Dafür bin ich da.
Also es ist vielleicht insofern Pionierarbeit, als dass ich jetzt im deutschen Fernsehen zumindest kein Projekt kenne, was mal so konsequent diese beiden Medien TV online miteinander verzahnt hat. Es gibt im Ausland sicherlich das berühmte Beispiel The Truth About Marika vom schwedischen SVT. Aber innerhalb des deutschen Fernsehens würde ich das tatsächlich auch als Pionierarbeit bezeichnen, mal konsequent diese beiden Formen mitzudenken. Wir haben immer noch den Eindruck, dass auch im Internet die Leute unterhalten werden wollen und dass es um Storytelling geht, um eine gute Geschichte, die erzählt werden soll, um Unterhaltung. Und wir wählen die Form des Internets dafür aus, diese Geschichte zu erzählen, Webseiten, Videocontent und so weiter. Aber darüber steht hoffentlich kein Medium, sondern eine Geschichte, die man erfahren möchte und an deren Lösung man beteiligt sein möchte.
Können Sie mich hier raus?
Wer rettet Dina Fox? Die Frage, die das ZDF am 20. April 2011 um 23.20 Uhr in der Erstausstrahlung im zweiten deutschen Fernsehen stellen wird und dann drei Wochen lang im Netz auf Tätersuche geht. Und damit zum Ausschnitt aus dem einstündigen Vortrag von Sascha Lobo unter dem Titel »Jüngste Erkenntnisse der Trollforschung«. Trollen bezeichnet ja das Pöbeln, das Provozieren im Netz. Und Sascha Lobo konnte sich der Versuchung nicht enthalten, auch ein wenig bei diesem Vortrag zu pöbeln, zu trollen.
Ich habe vor einiger Zeit mal so ein bisschen rumgestänkert, dass ich seit 5 Jahren, also ich blogge ja erst 5 Jahre, das weiß ja keiner, die Leute denken ja immer, ich wäre seit 1904 im Internet, aber ich bin ja total spät dazugekommen und blogge überhaupt erst seit 2005 und auch nur widerwillig. Eigentlich wollten wir die Riesenmaschine als PDF-Magazin machen. Tatsächlich ist seit 5 Jahren irgendwie im Talk, dass man eine Organisation um Blogs rumgründet, um diese neuen Öffentlichkeiten, und dann poppt immer wieder was hoch und dann sind die Leute aber doof oder unfähig und meistens beides und auf jeden Fall medial maximal für 2 Artikel präsent. Und das ist doof. Ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen zu sagen, das ist scheiße. Auch deswegen wünsche ich mir, dass digitale Gesellschaft jetzt diese Anfangsschwäche, dass man 3 Tage davon weiß und nicht weiß, wer steht dahinter, was haben die für ein Programm und so weiter und so fort, dass die das aus dieser Nische, also unter Null, ist ja auch eine Nische, dass sie da wieder hochkommen und umso strahlender werden, denn Organisationen braucht es tatsächlich. Und dann, um euch das mitzugeben, weil offensichtlich beherrscht das ja keine Sau von euch, sonst würden die ja, wir erinnern uns, Leute nicht dauernd mich anrufen, Ich meine, ganz kurz am Rande, ich meine, wie ist das wohl bei Spiegel Online gewesen, als sie diese Kolumnisten ausgewählt haben? So, ja, dann nehmen wir den Fleischhauer für die Rechten, der passt ja dahin und so. Aber wir brauchen auch noch was zur Netzwelt. Ich mutmaße, ich weiß, das habt ihr nie gefragt. Wir brauchen noch was zur Netzwelt. Wen nehmen wir dann? Ja, und dann sind die auf meinen Namen gekommen. Und zwar nicht deswegen, weil ich bis jetzt so selten publiziert habe an so wenigen Orten. Das kann nicht sein. Das kann eigentlich wirklich nicht sein. Und das ist eure Schuld, das nochmal nebenbei. Ich weiß, das handelt sich dabei um das am schlechtesten versteckte Eigenlob, aber das möchte ich ein bisschen relativieren, insofern, als dass es nicht an meiner Güte liegt, sondern an eurer Schlechte. Und diese Schlechte bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie ihr was vortragt. Das ist der fünfte Punkt. Ich glaube, wir müssen in die Offensive gehen und ich benutze ungern das Wort wir, weil ich möchte nicht zusammen mit euch wir sein. Aber ich glaube, wir in dem Moment, alle die Leute, die irgendwie mit dem Internet zu tun haben, brauchen zum einen eine tolerante, ganz wichtig, effektive, viel wichtiger, offensive, das Wichtigste. Ich erkläre die einzelnen Worte für diejenigen, die da nicht so eine Begriffstiefe mitbringen. Tolerant, vor allem deshalb, weil es nicht so wichtig ist, in welchen Details, wo man wie, welcher Meinung präzise ist und anschließend die vier Leute, mit denen man 92,7% Meinungskongruenz hat, um sich schart, um alle anderen doof zu finden. Es geht tatsächlich um dieses extrem übergeordnete digitale Gesellschaft. Gibt es das Internet noch in 10 Jahren? Da würde ich jetzt sagen, die meisten von uns würden sagen, ja, wäre ganz geil eigentlich. Ich würde mal sagen, 99,8%. Minus die 0,2% Netzpolitikleser, die da. Aber diese Toleranz, dass man andere Meinungen auch gelten lässt, aber in der Sache kämpft, halte ich für extrem wichtig. Und dass das nicht passiert, ist eure Schuld. Auch eure Schuld ist die extreme Ineffektivität. Bis jetzt gab es ein beeindruckendes Beispiel bürgerlicher, und ich sage jetzt bürgerlich ungern, weil ich bin ja kein bourgeoiser Typ oder so, aber von bürgerdemokratischem Netzaktivismus und das war gegen die Netzsperren und ich bin bis heute davon überzeugt, dass es totaler Zufall war, dass das groß geworden ist. Nach meinem Empfinden war dieser Punkt, wo es so übergeschwappt ist, eine sehr, sehr positive Printkolumne im Berliner Tagesspiegel vom Chefredakteur, der verstanden hatte, was da los ist. Und darüber ist das Thema überhaupt erst in die politischen Pressespiegel gekommen. Es kann auch sein, dass dann ein Spiegel-Online-Artikel mit dabei war, aber das kann ich jetzt aus naheliegenden Gründen nicht weiter sagen. Will sagen, das muss effektiv sein. Wenn Themen groß gemacht werden müssen, im letzten Jahr, das Thema Netzneutralität hätte riesig sein müssen. Es verpufft, es hat niemanden interessiert. Es hat außerhalb von 15 Blogs und einer Initiative, wo 11.000 Leute mit Klick unterschreiben könnten, einfach extrem nichts verursacht. Die Effektivität muss dramatisch gesteigert werden und die Offensive. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist reagieren. Keiner von uns hat ein vernünftiges Konzept vorgelegt. Und zwar ein überparteiliches vernünftiges Konzept. Oder wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen und das bedeutet, weil ich 8 Stunden am Tag nichts zu tun habe und einfach nur im Internet rumsurfe, also viel sehe, will sagen, wenn es jemand gemacht hat, dann hat das im Geheimen gemacht. Was nicht der Sinn einer Initiative ist. Diese Offensive muss sich darum kümmern, wie sieht die digitale Gesellschaft aus und Konzepte vorlegen. So, das war fast ein bisschen zu ernsthafter Rant. Wir kommen jetzt zum trolltheoretischen Teil. Tatsächlich ist neben eurer Scheißeheit, die auch noch Thema sein wird, ist mein heutiges Anliegen, euch zu transportieren, die Trolltheorie. Ich habe das Trolltheorie genannt, weil ich dachte, das hört sich etwas ernsthafter an. Ihr merkt schon, ich möchte ein bisschen in die ernsthafte Ecke gehen. Ich möchte jetzt nicht mehr so den Fun-Onkel spielen, sondern ich möchte es schaffen, ernst genommen zu werden. Entschuldigung. Dafür habe ich mir gedacht, ich werde eine Trolltheorie formulieren und zwar erstmal so in den Raum geworfen. Ich habe das gegoogelt, da gab es keine tiefere Treffer, deswegen dachte ich, das gibt's noch nicht. Soziologische Hintergrundliteratur habe ich nicht gelesen dazu. Macht aber gar nichts, weil ich der Meinung bin, dass die meisten Theorien sowieso so einen gewissen Anteil an Ausgedachtheit mitbringen. Wenn man eine Theorie aufstellt, dann habe ich in meinem Universitätsreader von 1997 gelesen, da braucht man auch immer eine Definition. Und ich möchte Trollen jetzt hier mal definieren. Als sehr, sehr basale Definition funktioniert das als soziale Störkommunikation. In Zeiten, wo alle sozial kommunizieren, miteinander und übereinander und ey, tolles Foto, war das nicht im Konzert letzte Woche und so, da deutet vielleicht schon darauf hin, dass soziale Störkommunikation gar nicht so negativ ist, wie man zuerst glaubt, sondern dass soziale Störkommunikation tatsächlich auch eine gewisse Funktion hat. Ganz wissenschaftlich wollte ich dann aber, wenn ich mich schon mit Trollen beschäftige, innerhalb der Definition auch wissen, wovon ich rede, und das funktioniert nur über Feldforschung. Deswegen bin ich dahin gegangen, wo es weh tut, in die Kommentare auf saschalobo.com. Ich habe aber nicht nur auf saschalobo.com die Kommentare untersucht. Ich habe hier den einzelnen Kommentar rausgegriffen. Ich habe auch einzelne Threads in Gender- und feministischen Blogs untersucht, weil da natürlicherweise ein verhältnismäßig hohes Trollaufkommen stattfindet. Ich habe in verschiedenen Tech-Foren nachgeguckt, habe aber die Heise-Foren explizit ausgeklammert, weil ich sonst ja nur Trollkommentare gehabt hätte. Wahnsinn, ey, irgendwie auf Heise-Forum rumhacken im Trollbereich ist so wie auf die FDP schimpfen. Oder das, so wie Babys treten. Habe ich noch nie gemacht, aber stelle ich mir irgendwie auch... Tatsächlich habe ich aber auch Mails mit ausgewertet. Ich werde nachher noch einzelne Sachen erzählen. Ich bekomme viele Mails, das habe ich im letzten Jahr schon angedeutet, und das hat auch ebenso wie ich zugenommen, weil ich ja mit dieser Spiegel Online-Geschichte noch ein bisschen präsenter geworden bin, und dann es gibt Leute, die dann auf Spiegel gehen und dann sehen sie quasi rund um die Uhr jeden Tag, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, 365 Tage, sehen da mein kleines Icon auf Spiegel Online. Es unterscheidet sich nur in der Größe. Das ist mir ein besonderes, also das finde ich besonders toll. Ich hatte überlegt, ob ich jemanden beauftrage, ein Skript zu schreiben, der das Internet, also als Firefox-Plugin, der das Internet Sascha Lobo frei macht. Wenn mir jemand da helfen will, das kann ich gerne finanzieren, das kann man sich dann in seinen Firefox einbauen und kann, dann filtert das alles raus, was von mir ist oder von mir handelt oder irgendwas zitiert. Also wenn das jemand schreiben möchte, ich kann das gerne finanzieren. Es würde nämlich dazu führen, dass ich weniger Idioten-Mails kriege, denn die reagieren immer auf mich. Ich habe also 344 Trollkommentare untersucht und als Gegenpol 200 Nicht-Trollkommentare und bin auf überraschende Dinge gekommen. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, deswegen steht am Anfang auch ausgedachte Theorie. Aber das ist vielleicht ganz interessant, denn die Kommentare, die ich da habe, relativ breit gestreut, verschiedene Foren, also wo es nicht ganz so anonym ist, aber auch einzelne Tweets, die Mails, den verschiedenen Blogs. Da habe ich 2 zentrale Mythen identifizieren können. Das eine Mythos ist das Mythos, dass der Troll provozieren möchte. Das stimmt zwar auf eine Art, aber das ist, wenn man das psychologisch betrachtet, nach meiner Meinung, so ein bisschen wie dieser Gag. Es fing damit an, dass er zurückgeschlagen hat. Ich glaube, das zentrale Kriterium ist, dass Trolls sich provoziert fühlen. Die kommen nicht irgendwo hin und wollen provozieren, das gibt es auch, aber das steht nicht im Vordergrund. Das war nur bei einem kleinen Teil der Kommentare so. Sondern die fühlen sich provoziert und reagieren. Natürlich fühlen sie sich aus total idiotischen Gründen provoziert. Das mag sein, aber tatsächlich, wenn man sich vergegenwärtigt, da ist jemand, der sich provoziert fühlt und darauf reagiert, ergibt sich sofort ein bisschen anderes Bild von einem Troll, das dann einen, wenn man das möchte, auch zu wesentlich präziseren und wirksamen Gegenmaßnahmen ermöglicht. Grammatische Konstruktion des Satzes ist schwierig gewesen. Ein zweites Troll-Mythos ist, dass Trolle so ich-fixiert seien. Das mag in verschiedenen Foren, ich mag jetzt nicht schon wieder den gleichen Gag, aber das mag in verschiedenen Foren so sein. Tatsächlich sind die Kommentare, die ich untersucht habe, welche, die genau das Gegenteil belegen. Die Ich-Frequenz in Kommentaren ist in normalen Kommentaren, die nicht der Trollheit zugeordnet werden kann, ungefähr 1 von 71 Worten ist das Wort Ich. Das ist einigermaßen so ungefähr jeder dritte Tweet kommt mal ein Ich, wenn man das, wie viele von euch, die ja nur noch twittern, weil sie lange Sätze vermeiden wollen und lange Gedankengänge. Das sind also drei Tweets ungefähr. Trolle verwenden wesentlich weniger das Wort Ich. Aktuell auf der Troll-Kommentar-Sammlungsseite hater.org sind, weiß ich nicht, wie viele Kommentare, nur in einem einzigen kommt das Wort Ich und das ist ein Gedicht. Und damit zählt es natürlich dreifach, aber trotzdem. Das heißt, diese Ich-Fixierung der Trolle, die ist vielleicht im Hintergrund gegeben, sie äußert sich aber nicht in der direkten Kommunikation. Und das hat mich auf eine Erkenntnis gebracht, dass der Troll immer aus einer virtuellen Wir-Perspektive versucht zu argumentieren und die auch versucht aufzubauen. Er weiß allerdings, dass das fast nie Erfolg hat. Er versucht, die trotzdem aufzubauen. Er versucht immer so dieses Wir hier, obwohl er da ganz alleine steht. Also wenn man sich so vergegenwärtigt, das ist schon ein ziemlich peinliches Bild. Da kommt er so in so einen Raum bei einer Party, da sind 47 Leute und der Troll sagt, wir hier finden euch alle scheiße. Und dann guckt man von oben drauf und auf der einen Seite stehen 40 und auf der anderen Seite nur einer. Sieht nicht toll aus. Aber tatsächlich ist diese Wir-Perspektive, die der Troll versucht aufzubauen, eine Spur auf eine sehr wichtige Gegenmaßnahme. Und zwar habe ich einzelne Beispiele mitgebracht aus der Praxis. Die habe ich Trollpraxis genannt. Da habe ich diese virtuelle Wir-Situation ausgenutzt und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich, obwohl ich ab und zu kritisch über die Firma Apple schreibe, unter einem Pseudonym Teil eines Apple-Forums bin, in dem ab und zu auch Trolle unterwegs sind. Viele von euch werden sagen, was, in einem Apple-Forum? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber tatsächlich habe ich dort mit nur zwei anderen Menschen, die ich auch nicht persönlich kenne, sondern nur von Pseudonymen, so ein relativ mittelgroßes Forum, habe ich einen Troll versucht zu bekämpfen und es hat sehr gut funktioniert. In der Trollpraxis als Gegenmaßnahme ist das Akzeptieren dieses Wirs, und zwar schrittweise und stufenweise, ein wahnsinnig guter Trick. Wenn man also nicht plump, die Gegenmaßnahme funktioniert also nicht für alle von euch, also wenn man nicht plump langsam so tut, als würde man von den bestechenden Argumenten des Trolls irgendwie sich überzeugt fühlen. Und wenn das nicht nur einer tut, sondern wenn das zwei oder drei Leute tun, dann kommt der Troll auf einmal in die bizarre Situation, dass er dieses Wir mit Leben füllen muss. Dann gibt es auf einmal der soziale Störkommunikator, vorher Definition soziale Störkommunikation, der muss auf einmal nicht nur Störkommunikation machen, sondern auch direkte soziale Kommunikation. Das Bizarre ist, zweimal habe ich das gemacht, zweimal haben sich die Leute darauf eingelassen und bei beiden Malen haben die auf einmal versucht, so wie, ich würde sagen, 14-Jährige, die eine Bande bilden, so mit Direktmessages und so die Leute um sich zu scharen. Die wollten das virtuelle Wir in ein echtes Wir verwandeln. In beiden Fällen war nach 4 oder 5 Kommentaren der Troll vollständig beruhigt, obwohl wir ihn gefüttert haben. Nur eben anders, als er dachte, nämlich mit Unterstützung. Das ist also die erste Trollpraxis. Ich bin jetzt tiefer in die Wissenschaft gegangen und habe gedacht, als Grundlage nehme ich erstmal die Betrachtung des sozialen Kommunikationsraums Internet als austernbänkische Biozönose nach Karl Möbius. Ich habe mir dann, das ist nicht ausgedacht übrigens, ich habe mir dann aber gedacht, das Wort Biozönose, so gut es eigentlich passt, hat zu viel Missbrauchspotenzial und zu wenig Verständnistiefe bei einem Großteil meines Publikums, das dazu noch nicht weiß, dass Karl Möbius nicht der Typ von dem Band ist, dass ich mir was anderes ausgedacht habe mit einem ebenso unbekannten Wissenschaftlernamen im Hintergrund, für euch jedenfalls, ich kannte die beide schon vorher. Und zwar habe ich den total simplen Trick gemacht, das Internet als Ökosystem zu betrachten. Ich habe dazu nichts gefunden, ich habe dann so nahe das liegt, ich habe dazu zumindest im deutschen soziologischen Sprachraum, was das Netz angibt, nichts gefunden, dass quasi das Ökosystem so definiert nach dem großen amerikanischen Ökologen Eugene Pleasance Odom, den ihr alle kennt, dass das Internet als Ökosystem betrachtet werden kann. Diese Ökosystemgeschichte stelle ich erstmal so in den Raum und komme nochmal zur Trollparksister zurück. Eine zweite Gegenmaßnahme, die ich selbst ausprobiert habe. Und ich glaube, es war mit die lustigste Gegenmaßnahme, die ich ausprobiert habe. Für mich selber. Und zwar erreichte mich wegen des Vortrags im letzten Jahr, im letzten Sommer, eine verhältnismäßig verzweifelte Mail von jemandem, der einen Blog zum Grundeinkommen macht, der getrollt wird. Immer von einer Person, deren Namen ich nicht sage, ich nenne sie jetzt einfach mal Friedrich. Dieser Friedrich hat die üblichen Kommentare gebracht, der hat auf übliche Art und Weise rumgestänkert. Es war sehr, sehr schwer, ihn zu sperren, beziehungsweise die üblichen IP-Sperren und so haben nicht funktioniert. Offenbar war er sachkundig. Die Person mit dem Grundeinkommen-Blog war auch nicht extrem technisch versiert. Also ich konnte dem was sagen. Und dann bin ich auf eine Gegenstrategie gekommen, die wir zusammen gemacht haben, die wahnsinnig gut funktioniert hat. Und zwar ist Friedrich, der immer unter diesem Namen da angefangen hat zu trollen. Als wir dann den Namen sperren wollten, hat er ihn halt auch anders geschrieben. Ihr kennt ja diese Nerd-Sprache oder so, diese lächerliche Scheiße, die verwendet ihr ja alle in euren Twitter-Accounts. Insofern, da gibt es also Möglichkeiten, sich weiter als Friedrich zu identifizieren. Und was haben wir gemacht? Wir haben nachgedacht und gemerkt, die große Stärke des Trolls ist unter anderem seine Anonymität. Das Problem ist, dass Anonymität ja kein Abonnement ist. Und deswegen haben wir angefangen, auch Friedrich zu sein. Der Typ hat das Blog zum Grundeinkommen getrollt, weil er, na, er fand, sagen wir mal, Hartz-IV-Empfänger fand er nicht so schnafte. So. Er hatte eher so den Impetus desjenigen, der sagt, ich soll doch verhungern, wenn ich arbeite. Also ihr kennt solche Leute und da ist natürlich eine gewisse Trollaffinität. Und wir haben angefangen, unter dem Namen Friedrich auch zu publizieren, und zwar das genaue Gegenteil von dem, was er so fand. Wir haben angefangen, einen Parallel-Friedrich aufzubauen, der bei der Community schon bekannt war. Das Blog hat so ein paar hundert Leser gehabt und die haben auch eifrig kommentiert, weil Grundeinkommen ist irgendwie so ein paar Sachen, da geht man irgendwo hin, sagt nur das Wort und schon kommen so Sacherziehen zum Beispiel oder Grundeinkommen ist so ein Dauerbrenner. Egal was, sofort 1000 Kommentare. Aber tatsächlich hat Friedrich auf einmal seine große Liebe zum Marxismus entdeckt. Nicht nur das, er hat noch weitergehende Konzepte versucht zu stricken und hat weiter gepöbelt gegen die Leute, aber weil sie ihm nicht grundeinkommenaffin genug waren. Er fand 1000 Euro im Monat dann zu wenig, ohne Gegenleistung für alle, egal wovon es finanziert wird. Friedrich hat also seine, sagen wir mal, linksmarxistische Seite entdeckt und hat die quasi bis ins Offensiv-Stalinistische reingesteigert über die Zeit, womit der Original-Friedrich erhebliche Probleme hatte. Weil wir zu zweit waren und der eine davon das Blog geführt hat und so getan hat, als wüsste er das nicht, haben wir ein Sockenpuppenspiel mit Friedrichs aufgezeichnet. Und zwar ist der andere, das ist leider ein ärgerlich kluger Fuchs, ist auf die Idee gekommen, dass sein falscher Friedrich meinen falschen Friedrich bezichtigt, ein falscher Friedrich zu sein. Damit war der Original-Friedrich aus allen Spielen total draußen. Und zwei falsche Friedrichs haben sich gegenseitig beschuldigt, falsch zu sein, was in den Augen der anderen die gesamte Friedrich-Situation in so einem seltsamen Licht hat erscheinen lassen. Nach einer Woche hat Friedrich Mails geschrieben. Interessante Mails, die gezeugt haben von einer, sagen wir mal, gewissen Erbostheit durchaus, dass man seinen guten Namen missbraucht. Was ja stimmt auf eine Art. Friedrich hat nach ziemlich genau 10 Tagen gegen die, inzwischen waren es 4 falsche Friedrichs, aufgegeben. Vor allem, als wir gemerkt haben, dass natürlich nicht nur ein super linker Friedrich sehr hilfreich ist, der ihn provoziert, sondern auch noch ein extrem rechter Friedrich, der auch mit Friedrich und ihn noch doppelt überholt, der gar nicht sagt, Hartz-IV-Empfänger sind doof, sondern Hartz-IV-Empfänger sofort erschießen. So eine Art Stephen Colbert unter den Friedrichs. Das war mit eines der effizientesten Mittel gegen Trollen, einfach diesen anonymen Namen zu kapern und ihn zu missbrauchen auf eine Art, von der man weiß, dass dieser Troll ihn hasst. Wenn man also sich einen, sagen wir mal, Piratentroll, also rein Hypothet ist ohne Wertung gemeint, eingefangen hat, dann kann man unter dem gleichen Namen anfangen, auf einmal pro Netzsperren zu argumentieren und der Originaltroll wird das nicht so geil finden, unterstelle ich jetzt mal. Diese Gegenmaßnahme Fake hat sich als sehr effizient erwiesen und wir haben das dann nicht weiterverfolgt, weil der Blogbetreiber ganz froh war, dass das vorbei war, aber ich bin mir ziemlich sicher anhand der Mails, die wir natürlich offen miteinander gewechselt haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn dazu hätte bewegen können, zu sagen, wie er heißt.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, den gesamten Vortrag zur Kenntnis zu nehmen, dann gehen Sie einfach auf YouTube und geben ein, zum Beispiel Trollforschung oder Sascha Lobo. Sie werden ihn finden.
Radio 1.